Tag, mein Name ist Sophie Passmann, ich bin Moderatorin und Autorin und viel im Internet unterwegs und mache da vor allem Instagram und Twitter.
Mein Name ist Johannes Klingebiel, ich arbeite im Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung und habe einen Workshop am Zündfunk gemacht.
Herzlich willkommen zu Hier nur privat, dem Internetkultur-Podcast zum Zündfunk-Netzkongress. Und vom Zündfunk-Netzkongress auch, zumindest heute. Ich bin Gregor Schmalzried und wir gehen es diesmal ein bisschen anders an. Wir erzählen nicht eine durchgängige Geschichte, sondern wir sprechen vor Ort mit zwei Speakern vom diesjährigen Netzkongress, die ziemlich unterschiedliche Dinge vorgestellt haben hier. Aber das ist auch Sinn der Sache. Es gibt ja jedes Jahr ein Thema, diesmal ist es Cashtag, die digitale Ökonomie. Aber trotzdem ist der Netzkongress ein so sonderbares und kunterbuntes Wesen, da kann sich jede Besucherin eigentlich ihr komplett eigenes Programm zusammenstellen, je nachdem, was einem gerade unter den Touchscreen bedienenden Fingern juckt. Und genau das habe ich für diese Folge auch gemacht und deshalb spreche ich gleich mit Johannes Klingebiel vom Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung. Der hat hier einen Workshop geleitet, da ging es um Visionen für das Oktoberfest im Jahr 2040. Aber vorher hört ihr Sophie Passmann, die kennt ihr hoffentlich von 1Live oder aus dem Neo-Magazin Royal oder von Twitter. Und beim Netzkongress hat sie über etwas gesprochen, was ein immer wichtigerer Teil von unserer eben genannten digitalen Ökonomie geworden ist, Influencer. Diese zwei Gespräche jetzt. Bleibt dran! Magst du dich kurz vorstellen?
Ja.
Auf jedwede Art, wie du möchtest.
Klingonisch. Tag, mein Name ist Sophie Passmann, ich bin Moderatorin und Autorin und viel im Internet unterwegs und mache da vor allem Instagram und Twitter.
Du hast über Influencer geredet. Influencer sind, habe ich das Gefühl, immer noch so ein bisschen so ein neues Format, mit dem wir in der Medienwelt noch nicht alle klarkommen. Was glaubst du, ist der Grund, warum für viele das noch so ein bisschen so ein Fremdkörper ist?
Na, die Generation jetziger Medienmacher und Medienmacherinnen sind ja so gerade die Digital Natives, also die, die gerade zumindest mit dem Internet und einem USB-Stick oder einem Computer groß geworden sind. Und jetzt kommt aber diese Ära der Social Media Natives, also die, die mit sozialen Netzwerken groß geworden sind. Und da fehlt vielen natürlich das Verständnis und das muss man sich dann im Nachhinein anlesen und antrainieren. Und deswegen ist dieses Phänomen der Influencer und Influencerinnen, die natürlich in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, doppelt eigenartig. Da sind auf einmal junge Menschen, die viele Follower haben und eigentlich den ganzen Tag nur Quatsch machen in irgendwelchen Musik- oder Instagram-Apps.
Ich habe einen Account gefunden, den möchte ich dir gerne zeigen. Er heißt Once Upon a Pumpkin. Das ist von einer jungen Frau aus Chicago. Das ist eine Kürbis-Influencerin. Sie macht ausschließlich kürbisbasierten Content.
Ja, das holt mich ab.
Ich hoffe. Und das ist zum Beispiel, das ist so eine klassische Influencer-Pose eigentlich, diese Hand, aber halt mit Kürbissen. Also ist das jetzt auch einfach ein Fall von wegen, wir haben unsere eigenen Genres im Influencer-Universum?
Ein bisschen geiler im Internet ist ja diese Hyperspezialisierung. Also man findet ja wirklich für alles einen Kink- und Fan- und Hate-Account so. Und wenn ich Fan bin von GIFs vom Schauspieler Benedict Cumberbatch, wie er blinzelt, dann finde ich mit Sicherheit einen Blog, der nur diese GIFs sammelt. Genauso ist es halt auch für Kürbisse. Ich glaube, es geht sogar hin zu so einer Spezialisierung, weil Schmink-Influencer gibt es halt unendlich viele. Und jetzt muss man sich mal überlegen, was ist denn so mein unique Selling Point? Und dann ist es vielleicht, dass du lustig bist oder dass du dich besonders abgefahren schminkst oder so. Also ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung. Durch diese Influencing-Logik gibt es eine neue, eigentlich ziemlich revolutionäre Zielgruppenlogik. Nämlich, früher hat man versucht, Werbung, ganz normale massenmediale Werbung zu machen für eine Zielgruppe, weiblich 17 bis 24, mittlerer bis höherer Bildungsabschluss, bla bla bla. Heute ist die Zielgruppe ja auf einmal alle Menschen, die Influencerin XY folgen. Natürlich sind die nicht alle sozioökonomisch gleich, aber die haben offensichtlich alle eine Begeisterung, eine Faszination für die gleiche Person und daraus kann man Geld machen.
Das Interessante ist ja auch, nicht alle Influencer haben vielleicht angefangen mit der Idee, ich mache jetzt einen Account auf und damit akquiriere ich dann Werbekunden und verdiene damit mein Geld. Viele haben ja einfach angefangen im Sinne von, ich habe einen Account und mache Sachen, die mir Spaß machen und auf einmal, hey, Leuten gefällt's. Darunter fällst ja auch du, aber dir juckt es bis jetzt nicht in den Fingern zu sagen, ich könnte ja vielleicht auch so ein bisschen nebenbei was verdienen, auf die Art.
Also ich weiß ja, dass ich nebenher was verdienen könnte auf die Art. Ich kriege ja diese komischen Angebote und es ist ja auch relativ leicht, immer zu quantifizieren, wie viel man mit wie viel Reichweite bekommen würde für Posting XY. Aber ich habe diese Sache, die sich Restwürde nennt, und der Gedanke, dass ich jetzt für ein paar hundert Euro irgendein Produkt, das ich eigentlich nicht so besonders spannend finde, in die Kamera halte, das geht für mich nicht zusammen. Und das ist für mich jetzt mal eine von diesen speziellen Situationen, die nicht aus so einer wahnsinnig privilegierten Situation rauskommt, weil ich halt genug Geld habe, um das, also ich habe halt einen Job und muss es nicht machen. Ich glaube, die Richtung ist anders. Jemand, der Influencing anfängt mit dem Ziel, das als Job zu haben, ist auf einem ganz falschen Dampfer. Sucht euch einen richtigen Job.
Du bist 24, ich bin 23. Wir sind noch aus der Generation, die, glaube ich, noch so halbwegs weiß, wie es ohne Smartphone war. Zumindest ein bisschen eine Zeit hatte, wo man sich halbwegs gelangweilt hat. Glaubst du, Kids, die jetzt 14, 15 sind, die ja auch in Influencern, schönes Verb, eine Art Jobmöglichkeit sehen, kommen die noch auf den Gedanken, die Restwürde so zu entdecken, wie du es dir vorstellst?
Klar, es gibt jetzt auch schon, finde ich, zumindest in Deutschland, eine Bewegung von Leuten, die versuchen, im Internet coolere Sachen zu machen und mal wegzugehen von dieser total stupiden Lidschatten-Paletten-in-die-Kamera-halten-Dinge-Sache. Ich glaube, ja. Also ich glaube, man kann keine gesamte Generation verunglimpfen, nur weil es in den sozialen Netzwerken gerade ein bisschen stupide zugeht. Das wird schon.
Was ist denn so eine richtig geile Aktion von irgendeiner Influencerin, die dir gerade einfällt, wo du echt gesagt hast, hey, die haben doch was drauf?
Ganz viele Influencer und Influencerinnen haben mega viel drauf, aber ich habe nicht ansatzweise im letzten Jahr irgendeine Aktion gesehen, wo ich dachte, wow, das bereichert mich gerade kreativ oder intellektuell.
Ist das ein Problem in Deutschland?
Ich glaube, das ist ein Problem auf der Welt.
Okay, gibt es irgendwelche Gründe, die dir sagen, ich habe vielleicht ein bisschen Optimismus, dass sich die Kunstform des Influencens, die Kunstform des Bewerbens von Weichspülern vielleicht auch noch in eine etwas positivere Richtung entwickelt?
Ich glaube, der Leistungsdruck und der Erfolgsdruck wird höher, weil der Wettbewerb höher wird. Es gibt immer mehr Leute, die eine passable Reichweite sich irgendwie erarbeitet haben und die total bereit sind und auch willens sind, Produkte zu bewerben und das auch wollen. Das heißt, was angefangen hat durch so einen eigenartigen YouTuber-Trend, ist mittlerweile wahnsinnig verbreitet und jede Firma findet ultra viele Leute, die bereit sind, für immer weniger Geld immer mehr Werbung zu machen, weil sie einfach ganz doll gerne Werbung machen wollen. Und das heißt, die Influencer und Influencerinnen müssen entweder immer billiger oder immer besser werden. Und das ist eine ganz simple, ja, so eine marktwirtschaftliche Binse, die ja überall anders auch angewandt wird. Das heißt, entweder meine Videos sind viel geiler als die von allen anderen oder aber ich mache es für viel weniger Geld.
Vielen Dank. Danke. Hier gibt es gleich einen schönen Vortrag zum Thema Österreich. Den wollen wir nicht verpassen. Danke dir und viel Spaß.
Dankeschön.
Mein Name ist Johannes Klingebiel. Ich arbeite im Innovationsteam der Süddeutschen Zeitung und habe einen Workshop am Zündfunk gemacht.
Der Workshop ist ein bisschen anders als die anderen Workshops, die wir manchmal haben beim Netzkongress. Ihr habt nichts gebaut oder so, aber ihr habt so ein bisschen die Zukunft erschaffen.
Ja, also wir haben Zukunft entwickelt und diskutiert. Und um genau zu sein, sind es Oktoberfest-Zukünfte gewesen. Was daran liegt, dass, wenn ich Oktoberfest sage, hat normalerweise jede Person im Raum immer gleich ein Bild im Kopf. Jeder weiß, was ist das Oktoberfest, jeder hat eine sehr konkrete Vorstellung davon. Jeder weiß auch so ungefähr, welche technischen, welche sozialen, welche kulturellen Elemente hat das Ganze. Und die kann man also sehr schön auseinanderziehen und dann sich überlegen, gut, wie könnte sich das weiterentwickeln?
Und wie setzt sich das zusammen? Also was macht ihr da genau?
Der erste Schritt ist einfach im Grunde auf einem großen Plakat einfach mal das Oktoberfest auseinanderzunehmen und so Mindmap-mäßig aufzuschreiben, welche Elemente fallen den Leuten eigentlich ein. Das fängt natürlich dann oft an bei Bier, Bierzelt, weiter zu Bier, Maskrugschlägerei, Kriminalität, Sicherheit, Infrastruktur.
Kotzhügel.
Kotzhügel war auch mit drauf, was auch dann schon zum Thema Müll und Infrastruktur natürlich hinzufließt. Und am Ende hat man so eine etwas rudimentäre Mindmap, wo so alle Elemente des Oktoberfests einmal so drauf sind.
Und wie kommen die in die Zukunft?
Dann teilt man sich so ein bisschen auf in einzelne Gruppen und bekommt so Trendkarten ausgeteilt. Und das sind so verschiedene unterschiedliche Trends. Das können technologische Themen sein, das können soziale Themen sein, das können kulturelle oder politische Veränderungen sein oder halt eben Klimawandelthemen. Die Herausforderung ist dann, sich ein oder mehrere der Begriffe aus der Mindmap zu nehmen und zu überlegen, diese Karte, die ich jetzt in der Hand habe, wie könnte sich das also in der Zukunft weiterentwickeln? Das fängt bei ganz simplen Dingen an, wie Automatisierung hin zu, sagen wir zum Beispiel, harte Grenzen. Was passiert, wenn es keine Touristenströme mehr gibt für die Wiesn? Und da geht es auch nicht darum, irgendwie plausible oder wahrscheinliche Zukünfte zu entwickeln, sondern geht es einfach tatsächlich einfach nur darum, rumzuspinnen und so Science-Fiction-mäßig sich zu überlegen, was passiert. Und wie realistisch ich das finde, das kann ich im Nachhinein immer noch entscheiden. Das ist erstmal nicht wichtig.
Wenn ich mir das Oktoberfest der Zukunft vorstelle, kann ich mir gar nicht so viel anderes vorstellen, einfach weil es für mich wie so ein sehr langgezogener Kaugummi wirkt, wenn man manchmal das Gefühl hat, das ist als Institution in Anführungszeichen so verankert, da ist nicht mehr der Raum für große Revolutionen, aber da werde ich bestimmt eines Besseren belehrt jetzt.
Man kann es auch mit mehreren Runden machen, aber hier gab es zum Beispiel eine Zukunft, wo eine größere Bürgermitentscheidung das Trendthema war. Und was halt rauskam, ist, dass der Biermasspreis für 2040 per Bürgerentscheid festgelegt wird, anstatt nach ökonomischen Gründen oder...
Bei 50 Cent oder was?
Zum Beispiel. Oder halt so Sachen wie das erste Wiesenzelt komplett ohne menschliches Personal. Was sehr, sehr gutes Beispiel, wo man dann ansetzen könnte, und so in der zweiten oder dritten Runde zu überlegen, gut, was wären die Konsequenzen aus dieser Zukunft? Was bedeutet das, wenn ich als Besucher da drin bin? Was bedeutet das für die Bedienungen, die davor gearbeitet haben? Werden die sich organisieren? Wird es Streiks geben? Wird es Kritik geben? Wie wirkt sich das vielleicht auf den Bierpreis auf, wenn ich so eine Art Kantinenstraße in einem Bierzelt einrichte? Oder wenn das komplett autonome Bedienungen sind, so Roboterbedienungen. In einem Workshop gab es mal das Szenario, dass eben ein Bedienungsroboter, meine ich, im Grunde ein Problem, einen Fehler hatte und angefangen hat, sich zu sehr an den Menschen zu orientieren, angefangen hat, Frauen zu begrapschen und sich zuzusaufen und im Grunde so das Verhalten kopiert hat. Da kann man dann weiterspinnen dran. Und das ist eigentlich so die Idee, dann zweite Runde, dritte Runde draufzusetzen und halt so viele verschiedene Zukünfte mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Konsequenzen aufzubauen, um darüber dann diskutieren zu können.
Haben denn Leute auch Zusammenhänge vorgesetzt, auf die du niemals selber gekommen wärst?
Es gab witzigerweise sehr, sehr viele politische Themen, die wir drin hatten. Einmal war zum Beispiel, dass Staaten wieder kleiner werden, also dass der Freistaat wieder ein autonomer Staat eigentlich wird und alles so ein bisschen zerfällt. Und da war zum Beispiel eine Zukunft, die entwickelt wurde, ist, dass man 2040 nur noch in Bierzelte kommt, wenn man einen Freistaatpass hat, in bestimmte. Also eine gewisse Segregation von Besuchern, die ja auch schon da ist, weil es gibt ja, glaube ich, bestimmte Reservierungskontingente nur für Münchner, aber halt in jedem Fall sehr, sehr hart. Und das sind Themen, die wir sonst sehr selten haben, weil witzigerweise die Leute immer mehr so die technologischen oder Klimawandelthemen ziehen, was dieses Mal gar nicht dran kam.
Es geht ja bei euch darum, Dinge miteinander zu verbinden. Ich verbinde gerade auch im Kopf so zwei Trendthemen in der Literatur miteinander, nämlich einmal den bayerischen Lokalkrimi und die Dystopie. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich hier einige gute Ideen befinden für düstere Zukunftsszenarien mit einem gewissen Charme. Zum Beispiel, wie gesagt, diese Freistaat-Pass-Geschichte.
Ja, total. Das ist ein neues Science-Fiction-Genre. Weiß nicht, Bavarian Dystopia. Wäre sehr witzig. Witzigerweise sehr, sehr spannend. Ja, total. Warum nicht?
Glaubst du, auch mal so spielerisch über die Zukunft nachzudenken, kann weiterhelfen, wenn es darum geht, es ernsthaft zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall zumindest eine gute Übung, wenn man so ein bisschen anfangen will, über Zukunft und Konsequenzen in einer Zukunft zu denken und nicht nur diese sehr linearen Modelle, die wir oft haben, ist, dass sich oft so die Annahme ist, dass sich Trends, die wir jetzt haben, in Ewigkeit weiter fortsetzen, aber nicht darüber nachgedacht wird, über die plötzlichen Events, die auftreten können, über plötzliche Probleme und Trends, die links und rechts auf uns einprallen könnten. Und über Konsequenzen und die Folgen von Konsequenzen zu denken und die Folgen von denen ist absolut wertvoll, gerade wenn es um Unternehmensstrategien geht, gerade auch wenn es um Politik geht, gerade auch wenn es um vielleicht auch persönliche so ein bisschen Dinge geht. Oder wenn man mal einen Science-Fiction-Roman schreiben will, ist das sicher auch eine sehr hilfreiche Übung. Also ja, auf jeden Fall.
Wunderbar. Danke dir, Johannes.
Bitte, immer gerne.
Das war die 8. Folge und erste Netzkongress-Sonderausgabe von Hier nur privat. Aber nur weil der Netzkongress jetzt vorbei ist, heißt das nicht, dass wir mit diesem Podcast aufhören. Tatsächlich sieht es so aus, als würde es das Internet auch im November immer noch geben und deswegen müssen wir wohl oder übel dranbleiben. Ich hoffe, ihr tut das auch. Falls ihr nicht im Volkstheater dabei sein konntet oder falls ihr einen Vortrag verpasst habt, zum Beispiel, weil ihr triebgesteuerte Roboter für die Wiesen planen musstet, in unserer Mediathek und auf YouTube sind jetzt einige Mitschnitte verfügbar. Für die Übersicht geht ihr einfach auf zündfunk-netzkongress.de. Und die Kollegen von BR24 haben auf Facebook sogar eine kleine zweistündige Fun- und Nachrichtenshow zum Netzkongress live gestreamt. Das war auch sehr schön, die sollte auch noch verfügbar sein. Also alle Netzkongress-Junkies da draußen haben wir fürs Erste auf jeden Fall versorgt. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge Hier nur privat. Die kommt schon diesen Freitag. Gehabt euch wohl.
Zündfunk? Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann empfehlen wir Ihnen auch Tagesticket, unser täglicher Podcast.
Und es ist eben nach unseren Simulationen so, dass der Lkw-Fahrer teilweise noch nicht mal merkt, wenn er den Radfahrer umfährt.
Tagesticket. Was uns heute bewegt.
Wir reden die ganze Zeit darüber, wie schlecht das Darknet ist, was es da für furchtbare Kriminalität gibt. Auf der anderen Seite, ich persönlich habe auch positive Gefühle gegenüber dem Darknet.
Das Tagesticket finden Sie unter bayern2.de/podcast, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.